Und nicht auf Sendung. Jetzt vielen Dank an die Technik. Ja, vielleicht doch noch ein paar Sätze zur Vorrede. Du hast mich ja schon angekündigt und eingeleitet. Das meiste war auch korrekt. Ja, also Leipzig ist von hier aus gesehen richtig. Ja, da drückt es ja in der Ferne dann immer zusammen. Ich kenne mich im Ruhrpott auch immer nicht so richtig aus. Gehört eigentlich Mülheim zum Ruhrgebiet? Schon irgendwie, ne? Also kann man schon so sagen, ne? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Ich trete da gelegentlich in die Falle und verwechsel dann zum Beispiel die Schwaben mit den, wie heißen die in Karlsruhe? Die, ja, merkt ihr schon, großer Unterschied, ne? Also die haben, weisen nämlich die Leute darauf hin. Also Chemnitzer Ecke, für alle, die sich in Deutschland gut auskennen, wäre noch korrekter. Meine Heimatgemeinde ist Limbach-Oberfrohna, Lebenslicht Limbach, wenn ihr die mal googeln wollt. Und die lässt auch ganz herzlich grüßen. Ja, ich versuche, die einigermaßen zu informieren, wo ich mich im Lande aufhalte. Oder wir, ich bin oft auch mit meiner Frau gemeinsam unterwegs. Jetzt in dieser Zeit bin ich ja gerade als Lehrer in Wiedenäs und verbinde dann so die Wochenenden mit Einsätzen in Nordrhein-Westfalen oder Hessen. Und letzten beiden Wochenenden war ich oder wir in Haiger. Und Thema Vaterherz und dann Thema Mutterherz, was ich mit meiner Frau gemeinsam referiert habe. Und jetzt bin ich eben mal in Mülheim. Eine Sache muss ich vielleicht noch korrigieren. Nicht Sozialethik, sondern Sexualethik. Auch nicht so weit voneinander, aber das ist mein Fach da. Passt natürlich auch sehr gut zum Thema Ehe und Familie, was so unser Schwerpunkt ist. Und ansonsten eine Frau, 4 Kinder, 3 Schwiegerkinder, 3,5 Schwiegerkinder, muss ich vielleicht sogar sagen. Und 3 Enkel, da habt ihr so ungefähr eine Vorstellung von mir. Ich habe heute eigentlich nicht vor, so lange zu predigen, dass ich euch aus den Stühlen kippen sehe. Also wenn irgendjemand dann müde wird, das kriege ich normalerweise mit hier vorn. Ja, also das ist jetzt nicht meine Zielstellung, aber ich habe im Klaus schon gesagt, es kann sein, dass ich ein bisschen länger brauche vielleicht, als es üblicherweise so ist, weil ich einfach ein Thema entfalten möchte. Und es ist, wie du schon angedeutet hast, eins, was sehr, sehr facettenreich ist. Also ich glaube, dass wir, wenn wir anfangen mal zu denken, was kann die Erwartung der Zukunft, die die Bibel uns beschreibt, die Erwartung, dass Jesus Wiederkunft eigentlich für unser Leben alles bedeuten, dann kommen wir auf viele, viele, viele Zusammenhänge. Und ich behaupte aber, es fällt uns Christen heute im Jahre 2019, nicht erst seit jetzt, sehr, sehr schwer in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt, das überhaupt zu denken, in unseren Lebensalltag aufzunehmen, weil wir unglaublich diesseitsorientiert denken. Die Gesellschaft tickt so und wir auch größtenteils mit. Und deswegen ist mir das Thema ein großes Anliegen. In unserer Wohnung zu Hause herrscht im Allgemeinen kein Chaos. Also meine Frau hat da immer dafür gesorgt, auch als die Kinder klein waren, dass es einigermaßen ordentlich aussieht. Also ist da sehr hinterher. Und wenn sich Besuch ankündigt, ist es trotzdem so, dass wir zu Hause Ordnung machen. Ja, also wenn zum Beispiel ein Paar zur Beratung zu uns kommt, gelegentlich ist das der Fall in unserem Arbeitsbereich, dann sorgen wir natürlich dafür, dass wenigstens die Zimmer von der Wohnungstür bis zum Wohnzimmer so sind, dass die Leute, die zu uns kommen, nicht den Eindruck haben, na, wenn es bei denen schon so aussieht, wie wird wohl dann die Beratung sein? Ja? Wenn dann die Gäste auch noch übernachten, ja, ihr kennt das vielleicht, dann gibt man sich noch mehr Mühe, dann muss ja auch noch das Bad sauber sein und das Büro und dort, wo sie dann im Gästezimmer sind, wie auch immer, das muss alles einen akzeptablen Eindruck machen. Schwierig ist das Ganze, wenn sich hoher Besuch ankündigt, ja, irgendwo sagt, das ist nicht alltäglich, und wenn man nicht so genau weiß, wann der kommt. Ja, also wir erwarten jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch unsere nepalesischen Gegenschwieger. Unser Schwiegersohn ist Nepali und das sind interessante Leute. Er ist Pastor von mehreren Gemeinden, Medical, also so ein Zwischending zwischen Apotheker und Hausarzt und interessanter Mann, der Bayram. Und da freuen wir uns schon drauf, wenn er und seine Frau mal wieder nach Deutschland kommen. Und da machen wir uns jetzt schon Gedanken drüber, was wollen wir denen denn alles zeigen in den Wochen, wenn die da sind. Ja, und dann denkst du nach übers Essen, was setzt du denn eigentlich vor? Und was, worüber reden wir denn? In welcher Sprache machen wir das? Ja, das bleibt eigentlich nur das Englische an der Stelle. Also verstehst du, machst dir Gedanken darüber. Aber wenn nicht einmal so richtig genau feststeht, wann der Besuch genau kommt, wird das alles schwierig. Also du musst ja dein Leben trotzdem leben. Du kannst dich nicht die ganze Zeit nur mit dem Besuch beschäftigen, der vielleicht mal nächsten Monat kommt. Ja. Und ich habe so den Eindruck, die Situation von uns Christen ist eine ganz ähnliche. Also wir wissen schon, wenn wir glauben, dass Jesus gekreuzigt ist, dass er gestorben ist, dass er begraben ist, auferstanden ist. Und wir wissen, dass er zum Himmel aufgefahren ist, dass er alle Macht im Himmel auf der Erde ist, aber er diese Macht offensichtlich so noch nicht zeigt, dass sie überall erkennbar ist. Wir wissen, dass er durch seinen Geist in uns lebt und wir wissen auch, dass er eines Tages wiederkommt, aber wann dieser Tag ist, ist ja die große Unbekannte. Und die Standardantwort des Neuen Testamentes auf die Frage, wann kommt Jesus wieder, ist? Ja, siehe, ich komme bald. Ja, stimmt. Siehe, ich komme bald, ist auch eine Aussage, aber wir merken schon, dass es relativ ist. Ja, das hat zur neutestamentlicher Zeit geschrieben und es sind 2000 Jahre vergangen. Aber Jesus sagt ja, er wird ja mehrfach gefragt, auch von seinen Jüngern, wann ist denn dieser Moment? Und dann sagt er, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Kommt mehrfach. Ja, diese Aussage, die Briefe wiederholen es dann auch und aus den Evangelien. Und also 1. Thessalonicher 5 kann man das nachlesen, wie ein Dieb in der Nacht. Und typisch für einen Dieb, ich weiß nicht, wer von euch das erlebt hat schon zu Hause, dass eingebrochen wurde, das ist ja keine schöne Situation. Aber typisch für einen Dieb ist ja, dass der eben keinen Zettel an die Tür macht, komme am 20. Mai zwischen 3 und 4, bitte alle Wertsachen bereithalten. Ja, sondern der kommt eben unerwartet und deshalb nützt das nichts, wenn du dein Hab und Gut nur an einigen Tagen sicherst, sondern du musst es immer machen, um nicht beklaut zu werden. Und selbst das ist schwerer gesagt als getan. Und nun kommt eben dieser hohe Besuch wie ein Dieb in der Nacht, aber er ist ja kein Dieb, sondern ihm gehört ja das Hab und Gut, was du zu Hause hast, sowieso schon. Du hast das nur von ihm geleast, ja. Und es ist der König der Könige, der Herr aller Herren, der von seinem Bodenpersonal erwartet, dass sie die ganze Zeit Bereitschaft haben, rund um die Uhr 24 Stunden. Und ich kann mich noch gut entsinnen, als ich war so in der 9., 10. Klasse ungefähr und ich wollte ins Kino gehen. Und die Älteren unter uns, die werden wahrscheinlich mit dem Begriff Kino was anderes verbinden als die Jüngeren. Also für Christen, auch gerade in unserer Bewegung, Kino in den 70er Jahren war so quasi der Inbegriff der Welt. Ja, heute ist es was anderes, ist es weniger das Kino. Kommt drauf an, in welchen Film du gehst vielleicht. Und ich wollte damals ins Kino gehen, wollte einen amerikanischen Film sehen. DDR-Zeiten, es kam, manche glauben es nicht, in unseren Kinos amerikanische Filme, aber nur natürlich solche, die linientreu waren. Ja, also wenn der böse Kapitalismus schlecht wegkam, dann kam auch schon mal ein amerikanischer Film bei uns und dieser Film war Das fliegende Auge. Kennt zufällig jemand diesen Film? Das fliegende, einer kennt den Film. Ja? Also 2, noch jemand? 3, 4, 5. Also jetzt nochmal alle. Ja? 5, 6. Also fliegende Auge für alle, die nicht kennen. Es geht um so einen Spionagehelikopter, der da irgendwie vom CIA, glaube ich, entwickelt wurde. Und die ganzen Machenschaften im Hintergrund, also eine ziemlich üble Geschichte. Jedenfalls, der Hubschrauber hat mich total fasziniert. Und ich hatte den Film vorher schon mal gesehen, jetzt kam er wieder und ich wollte ins Kino. Und ich wusste als junger Kerl, da gibt es eine Szene in dem Film, wo die Piloten mit ihrem Helikopter durch die Skyline einer amerikanischen Großstadt fliegen und dann an einer bestimmten Stelle Halt machen, das kannst du ja beim Helikopter, packen ihre Feldstecher aus und gucken in das Fenster einer Frau, die, wo sie genau wissen, immer um die Zeit macht die dann nackt Gymnastik vorm offenen Fenster. Ja. Und ich wusste, dass die Szene kommt und irgendwie sagte mir mein moralisches Empfinden, das ist jetzt vielleicht nicht so das, was du dir angucken solltest, warum auch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe trotzdem ins Kino. Und meine innere Konfliktlösung bestand darin, dass ich mir gesagt habe, gut, Junge, du kannst ja, wenn die Szene kommt, die Augen zumachen. Ich weiß noch genau, wie ich in dem Kino dann sitze und ich sage euch Nummer eins, das mit dem Augen zumachen hat natürlich nicht funktioniert. Ja, also, verstehst du? Nummer zwei, und ihr werdet es vielleicht ahnen, mir ging der Gedanke durch den Kopf, was ist jetzt eigentlich, wenn in diesem Moment Jesus wiederkommt? Ja? Nun kann man sich seine Gedanken drüber machen, vielleicht so ein bisschen einseitige Prägung mit dem Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel, manche kennen es vielleicht von euch noch, ja, vielleicht ist es ein bisschen einseitig gedacht und nebenbei bemerkt, die Szene gegenüber dem, was heute in Filmen läuft, ist eigentlich gar nicht der Rede wert, ja, und vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht, wie gesagt, ich unterrichte ja Sexualethik und habe dann auch eben auch öfters mit Männern zu tun, die ein Riesenproblem haben mit dem Thema Pornografie. Und ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass man das jetzt mal wieder denkt, ey, ich kann doch nicht einfach so vor dem Monitor sitzen, ja, näher will ich es jetzt nicht beschreiben, und so tun, als wäre es nichts und ich bin Christ. Und ich würde mir wünschen, dass man wieder neu erschreckt bei dem Gedanken, was würde denn jetzt passieren, wenn ich tatsächlich vor meinem König stehe? Ich habe aber den Eindruck, dass das ganz, ganz weit weg ist oft von uns und wir es vielleicht ein bisschen verharmlosen. Es geht mir jetzt aber nicht darum, hier irgendwie so eine Drohbotschaft aufzubauen, sondern es hängt ja viel eigentlich die Erwartung einer sehr schönen, positiven Begegnung ist ja vor uns. Es geht ja um den König der Könige, dem wir dienen. Aber das ist die Frage, die mich bewegt und über die ich hier jetzt auch predige. Wie kann ich diesen König denn unter die Augen treten? Ich mit meinem Leben, Markus Scheller. Paul Gerhardt hat es in dem Adventslied ja sehr schön auch vertextet. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier? Ein Mann, ein ehrlicher Mann aus dem 30-jährigen Krieg stellt diese ehrliche Frage. Wie sollte das funktionieren, dass ich jetzt dich empfange, der du wiederkommst? Wir als westlich geprägte Christen, und ich gehöre als Ossi auch dazu, ja, wir sind irgendwie müde geworden, behaupte ich mal, was diese Erwartung betrifft. Und das liegt keineswegs nur daran, dass 2000 Jahre zwischen dem Neuen Testament und uns liegen, sondern viel stärker an dem Wohlstand, in dem wir leben. Also Christen, die nicht im Wohlstand leben, unter Druck, unter Verfolgung, werden da viel wacher damit umgehen, weil sie sagen, das ist unser Leben. Ja. Sie warten darauf, dass Jesus wiederkommt, aber wir hier, ich glaube, es läuft noch auch nach ganz einfachen Formel ab. Warum soll ich mich auf den Himmel freuen, wenn mir es doch auf der Erde so gut geht? Das ist wie eine Formel, wie ein Rechenbeispiel und es kommt ein Ergebnis raus. Aber von dieser Erwartung hängt ab, wie unser Lebensstil aussieht. Definitiv. Du hast es ja vorhin schon auch an Beispielen gezeigt, wie das aussehen kann. Und ich bin ja jetzt auch gerade wieder konfrontiert mit diesen sexualethischen Fragen, weil ich es gerade unterrichte. Und ich würde schon sagen, es macht einen riesen Unterschied, ob ich von einem Ziel her denke, das in der Zukunft liegt, wo ich zugehe auf meinen Schöpfer und den König, oder ob ich nur vom Hier und Heute her denke, nur von meinen Befindlichkeiten, von meinen Bedürfnissen her denke, ich werde zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Das begründet sehr, sehr viel, auch an ethischen Aussagen im Neuen Testament. Sie hängen davon ab. Nun sehe ich natürlich auch, dass das Thema, du hast das Wort schon vorhin eingeführt, Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen. Eschatos, das letzte, ein theologischer Begriff, der so im Neuen Testament und im Alten auch nicht vorkommt. Das ist natürlich ein Thema, was in den letzten 2 Jahrtausenden Kirchengeschichte auch ziemlich überzeichnet wurde mitunter. Ja. Und diese Überzeichnung, also wo man irgendwas übertrieben hat, hat sich dann auch immer auf den Lebensstil ausgewirkt. Das kann man da also sehr schön sehen. Und die ersten Beispiele davon findest du sogar im Neuen Testament selber. Also im 1. und 2. Thessalonicher Brief, wenn ihr diese kurzen Briefe mal durchlest, mal nur mit dieser Frage vielleicht im Hintergrund, wie wirkt sich die Erwartung der Wiederkunft Jesu jetzt auf die Christen dort in Thessalonike aus? Das ist eine ganz junge Gemeinde, war wenige Wochen erst alt, als Paulus ihnen den ersten Brief schrieb. Und du liest, also das ist, denke ich, die plausibelste Erklärung für das, was es da, warum Paulus so diesen Brief schreibt. Sie haben offensichtlich eine ganz starke Naherwartung. Ja, sie rechnen damit, nächste Woche, nächsten Monat, wenn oder ein paar Monate nur noch hin, dann kommt Jesus tatsächlich wieder. Ja, und dann gab es wahrscheinlich erste Todesfälle in dieser Gemeinde. Und jetzt kommt eine große Erschütterung da rein. Ja, vielleicht hingen die Todesfälle sogar mit der Verfolgung zusammen, die sie erlebt haben. Und jetzt kommt die große Frage, was ist denn jetzt? Jetzt sind welche von uns verstorben und wir dachten, wir sehen Jesus, wie er wiederkommt. Ja, und was passiert denn jetzt mit denen, die schon tot sind? Ein Riesenproblem plötzlich, ein theologisches, also eine Glaubenskrise für sie. Und deswegen schreibt Paulus in diesem Brief in 1. Thessalonicher 4, ich werde dann nochmal auf den Text eingehen. Und du merkst aber auf der anderen Seite auch noch stärker im 2. Thessalonicher Brief, dass es da so einen Kurzschluss gibt bei den Christen, was ungefähr so abläuft, wenn Jesus eh nächsten Monat wiederkommt, so ungefähr. Wieso soll ich dann jetzt noch arbeiten gehen? Ja, macht da gar keinen Sinn. Ja, also für die nächsten 3 Monate reicht das bisschen Angesparte noch. Also ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten. Und Paulus muss ihnen sagen, bitte arbeitet mit euren eigenen Händen. Wer nicht arbeitet oder nicht arbeiten will, genauer gesagt, soll auch nicht essen. Ja, Arbeit, dieses Will ist, denke ich, sehr entscheidend, weil manche ja auch arbeiten wollen und kriegen keine Arbeit oder können nicht arbeiten, das gibt's ja auch. Ja. Aber dieses Prinzip, was er ihnen deutlich macht, bitte lasst das nicht schleifen, das ist wichtig, das ist eure soziale Verantwortung. Ich nehme auch wahr, dass in unserer eigenen, wenn ich mal einen Riesensprung mache, jetzt in die nähere Vergangenheit, in unserer eigenen Bewegung, Brüderbewegung, denke ich, dieses Thema auch oft irgendwie übertrieben war. Also auch in meiner Jugendzeit spielte das eine dominierende Rolle. Heute ist es ziemlich still geworden um die Frage, darf man vielleicht, also teilweise auch mit sehr seltsamen Blüten, wie ich behaupten möchte, vielleicht mal ein Beispiel aus einer Gemeinde, die ein neues Haus bauen wollte. Ja, ihr kennt das ja als Mühlheimer hier, was es bedeutet, ein neues Haus zu haben. Ja, er muss jetzt nicht bauen. Wir als Gemeinde haben das noch vor uns, also das beschäftigt uns schon länger, haben ein tolles Grundstück in der besten Lage des Ortes, aber irgendwie ist da noch nichts drauf. Ne? Und dann beschäftigt man sich so mit diesen Fragen, was darf es denn kosten und was geht dann überhaupt und diese ganzen Dinge. Und jedenfalls in einer Gemeinde hat man sich auch Gedanken gemacht über so eine Frage, irgendwie eine Gemeindeversammlung, und dann wurde es dann doch konkreter mit diesem Hausbau, und dann sagte jemand in der Gemeindeversammlung, wenn wir jetzt unser schönes neues Haus bauen und dann kommt Jesus wieder, was machen wir denn dann mit diesem Haus? Und dann meldet sich eine ältere Schwester zu Wort und sagt, naja, dann schenken wir das unseren Baptistengeschwistern. Ist lieb gemeint, aber nicht zu Ende gedacht, ja, würde ich mal behaupten. Also eigentlich für mich ein bisschen eine niedliche Szene. Ja, also aber die Vorstellung, die dahinter steht, also heißt das jetzt nur die Brüder werden entrückt und die Baptisten nicht? Entschuldigung, ich hoffe, dass unsere Baptistengeschwister das nicht böse ernst nehmen. Ja, also das ist natürlich so nicht gemeint. Das war einfach nicht zu Ende gedacht in diesem Moment. Aber es hat mir gezeigt, wie intensiv dieser Gedanke ist, ja, aber manchmal auch, welche Vorstellungswelten damit verbunden sind. Für mich persönlich, ich habe als Jugendlicher erlebt, wie mein Vater ist dieses Jahr heimgegangen, entschlafen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man so sagen, war für mich sehr, sehr beeindruckend, auch so die letzten Zeiten, als ich dann meinen Vater erlebt habe und wie er dann auch wirklich heimgegangen ist nach langer, schwerer Krankheit. Mein Vater in DDR-Zeiten, einer der prägenden Lehrer für Altes Testament an der Bibelschule Burgstedt, und das war immer so sein Schwerpunktthema, Wiederkunft Jesu, die ganzen Zukunftsfragen, und hat sich sehr intensiv befasst damit und hat sich gewagt, die vorherrschende Sicht der Vorentrückungslehre, also dass sozusagen die Christen, bevor die große Drangsal kommen, entrückt werden in den Himmel und das alles nicht mehr miterleben müssen auf der Erde, mal zu hinterfragen mit Argumenten, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und dann hat er ziemlichen Stress bekommen. Ja, also das war der größte Konflikt seines Lebens, als ich dann dieses Jahr eben auch eine Rede hielt zu seiner Trauerfeier, habe ich das auch nochmal aufgegriffen. Also ich glaube, das war für meinen Vater die schwerste Zeit überhaupt in seinem Leben, zu erfahren, wie er mit liebgewordenen Gemeinden, wo er viele Dienste getan hat, plötzlich im Konflikt lebt wegen so einer Frage. Ja. Und ich habe das als junger Kerl, Jugendlicher, Teenager, also Teenager war ich ja nie, ne? Also Teenager ist ein moderner Begriff. Damals gab es keine Teenager, es gab nur Jugendliche. Ja. Und habe ich erlebt und habe mir damals gedacht, so, ich war auch schon aktiv, eine Jugendgruppe dann mitgemacht und so, aber mein Reflex in mir sagte mir, Junge, es gibt wichtigere Themen als die, blend's aus. Ja, so habe ich darauf reagiert. Und diese Reaktion hielt an bis zu meiner Bibelschulausbildung durchgängig noch durch. Wir hatten tollen Unterricht über diese Themen, Offenbarungsauslegung bei Eckhard Schnabel und. Und es rauschte alles an mir vorbei, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Und irgendwann habe ich mich in der Jugendarbeit als Jugendreferent wiedergefunden, bei Freizeiten. Und die Teenies stellen mir Fragen, wo ich keine einzige vernünftig beantworten kann über dieses Thema. Ja, und dachte, also jetzt, spätestens jetzt, Markus, musst du dich auf den Hintern setzen und dich mit diesen Fragen beschäftigen. Wie ist das mit dem Zukunftsbild der Bibel? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, das Buch der Offenbarung zum Beispiel. Meine Kinder in ihrem Hauskreis mit ein paar anderen zusammen machen da gerade ziemlich ackernd da intensiv am Buch der Offenbarung. Freut mich total als Vater, dass sie da eine Initialzündung so hingelegt haben. Aber ich bin am Anfang so rangegangen mit dem Buch. Ich wusste, dass es das gibt am Ende der Bibel. Und man kennt dann eben so die ersten 3, 4, 5 Kapitel. Ja, Sendschreiben ist noch bekannt. Der große Thron, der vorgestellt wird, Kapitel 4 und 5, und dann wird's dunkel. Geht euch das auch so? Dann kommt irgendwie verwirrende Pferde und Siegel und überhaupt, und dann weißt du nicht mehr so richtig Bescheid, und ganz am Ende ist wieder Licht am Horizont. Da geht's nämlich ums neue Jerusalem, um die neue Schöpfung. Ja? Also so habe ich das verstanden, und das war für mich dann aber der Grund, auch mal reinzudenken in die ganzen Dinge. Ganz interessant fand ich es bei den Kirchenvätern, also die von Anfang an die Kirchengeschichte geprägt haben, bei denen war das ja auch immer hoch umstritten. Ja, also sie haben sich viel gestritten über diese Fragen, aber es gab immer Themen, wo sie sich einig waren. Das war für alle klar. Und es gab immer Themen, die waren umstritten. Also die Lehre vom tausendjährigen Reich zum Beispiel war immer umstritten, und sie ist es bis heute. Muss uns Denken geben. Aber ich glaube, dass man sagen kann, es gibt 5, 6 Punkte, die sind entscheidend. Und die möchte ich euch gern vorstellen, weil ich glaube, davon hängt ganz viel ab, ob wir sie vor uns haben. Punkt 1 ist, Jesus kommt wieder. Und das heißt für mich, ich warte nicht auf ein Substantiv mit ung am Ende, wie immer es auch heißen mag, ich warte auf eine Person. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ich warte auf eine Person, mit der ich sowieso schon zusammenlebe, ja, weil es ja mein Herr ist, aber dem ich persönlich begegnen kann, mein König. Das macht einen großen Unterschied, ob man auf eine Person wartet oder nicht. Zweitens, er richtet sein Reich sichtbar auf. sodass es jeder Mensch sieht. Er hat bei seinem ersten Kommen auf dieser Welt die Schuldfrage beantwortet am Kreuz von Golgatha. Aber was nicht beantwortet ist, ist die Machtfrage. Siehe, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das sagt er am Ende des Matthäus-Evangeliums. Aber die Welt sieht doch ehrlich gesagt nicht nach so aus, als hätte Jesus die Macht. Das muss beantwortet werden und wird auch beantwortet werden. Und dann wird sich jedes Knie vor diesem König beugen müssen. Manche machen das freiwillig, auch heute schon. Ja, sie sagen sich nämlich, wer vor diesem König knien kann, der kann auch vor Menschen stehen. Ja. Und es gibt andere, die haben es immer abgelehnt, vor diesem König sich niederzuwerfen, und sie werden es dann müssen. Philipper 2, jedes Knie wird sich beugen müssen. Egal, wie die Person heißt. Das dritte ist, es gibt eine Auferstehung des Leibes. Das heißt, ich mit meinem Körper, mit einem dann sicher veränderten Körper, das sagt ja die Bibel auch im 1. Korintherbrief, werde mal vor meinem Schöpfer stehen. Und er wird mich vielleicht fragen, Markus, du, ich habe dir einen Körper anvertraut, der hat auch ganz gut funktioniert. Ja? Okay, dir sind bei Zeiten die Haare ausgefallen, aber das war ja nicht dein großes Problem, wartungsarme Frisur. Ja? Und damit bist du durch dein Leben gegangen. Ich würde dich gern fragen wollen, bist du verantwortlich mit deinem Körper umgegangen? Du bringst den Leasing-Rückläufer jetzt zurück in die Werkstatt, sag mal, bist du verantwortlich damit umgegangen? Ja, also eine Frage stelle ich, kann ich mir gut vorstellen, und damit bin ich schon beim vierten. Es gibt ein universales Gericht über alle Menschen. Und jetzt geht es mir weniger um die Frage, ob es da unterschiedliche Gerichte geht. Ich glaube, das ist ziemlich unentscheidend. Fakt ist, wir müssen uns alle vor unserem Schöpfer verantworten. Und das macht unser Leben quasi so ähnlich wie durch den Gang durch einen Supermarkt. Ich weiß nicht, in welchen Supermarkt ihr hier geht, ob das Aldi, Netto oder sonst was ist, aber ihr kennt das ja alle. Du gehst am Anfang rein, holst dir vorher deinen Wagen, ja, und dann gehst du rein durch die Tür und durch die Regale und packst ein, was du meinst, zum Leben zu brauchen. Ja, und dann hast du bei den einen einen riesen Berg auf ihrem Wagen, weil die alles Mögliche brauchen und 3 Stunden lang im Supermarkt unterwegs sind. Und bei anderen geht's ganz schnell. Sie brauchen nur 3 Minuten, haben auch nur 3 Artikel, Cola, Keks und Klopapier. Ja, damit geht's an die Kasse und dann eben anstellen und dann, kennt das ja, bitte alle Waren aufs Band legen. Ja, und dann ist die spannende Frage, wollen Sie bar zahlen oder mit Karte? Und verstehst du, jetzt ist völlig egal, ob du 30.000 schuldest an der Kasse oder nur 3 Euro, zahlen können wir alle nicht. Und dann hängst du davon ab, ob da einer an der Kasse steht und sagt, der da oder die, für diese Personen ist schon bezahlt. Kennst du den Mann an der Kasse? Das ist die entscheidende Frage, deines Lebens. Und Gericht, ja, also unser Leben wird nochmal Revue passieren müssen vor dem Herrn aller Herren. Und mir ist also gerade aus aktuellem Anlass, vielleicht kann ich es mit kurz hier einfließen lassen an dieser Stelle, für uns, wir hatten eine schwere Woche, diese Woche gerade, die jetzt zu Ende geht, oder die letzte Woche. Wir mussten zu einer Gerichtsverhandlung, meine Frau und ich, als Zeugin und auch Betroffene. Es war also ein Vorfall, der da letztes Jahr geschah. Wir kamen von der Marriage Week, also so ein Einsatz für Ehepaare in Österreich, wo wir im Einsatz waren. Sehr schönes Wochenende. Sind mit dem Zug gefahren und die letzte Bahnetappe von Dresden nach Hause. Passiert uns was, dass also wir versuchen da also Frauen zu schützen vor einem Angreifer, also einer, der da offensichtlich wahrscheinlich hochbetrunken sich dann den Frauen näherte, ein Nordafrikaner. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir hier einschreiten. Und ich habe dann versucht, irgendwie das, sie abzuschirmen. Und meine Frau hat dann inzwischen den Zugbegleiter geholt. Und in der ganzen Situation jedenfalls hat meine Frau einen Schlag abbekommen, genau ins Gesicht, auf die Brille und fast so quasi K.O. Und es war natürlich eine schwierige Situation und dann wurde Anzeige aufgegeben von der Polizei und so weiter und so fort. Und jetzt erst fand die Gerichtsverhandlung statt. Ins Detail will ich nicht weiter gehen, aber jedenfalls, ich habe das dann verfolgt. Meine Frau konnte die Aussage machen, das hat sie ziemlich arg mitgenommen, ja, also emotional sehr betroffen von der ganzen Geschichte. Und ich habe aber die ganze Gerichtsverhandlung verfolgt, die auch ziemlich lang war, weil es nicht das einzige Delikt war, was da vorlag. Und saß dann so drin, ja, als Ehemann, und dann waren eben auch noch andere mit dabei. Und dann hast du die Situation ganz am Ende der Gerichtsverhandlung, wo die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer abgibt und sagt, das halten wir für eine angemessene Strafe. Dann steht der Verteidiger auf und sagt, naja, also das darf man jetzt alles nicht so, ja, versucht natürlich immer die mildernden Umstände geltend zu machen. Und dann zieht sich das Gericht zurück, die Richterin mit den Schöffen, und berät, was jetzt hier für eine Strafe zu verkünden sei. Ja, und das hat dann doch ein bisschen gedauert und ich saß da drin und sag, also jetzt muss hier ein Ergebnis rauskommen, was wirklich gerecht ist. Ja. Und vielleicht kennen manche von euch so eine Situation und mir ist in dem Moment nochmal neu bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass Gerechtigkeit entsteht unter Menschen. Wir erwarten von jedem menschlichen Richter Gerechtigkeit, wie viel mehr von unserem Schöpfer, ja, von unserem Vater im Himmel sagt, ich sorge für Gerechtigkeit. Und wenn du es nie erlebt hast auf dieser Welt, wenn du immer ungerecht behandelt wurdest oder dich ungerecht behandelt fühlst, glaube mir, ich kümmere mich darum, am Ende wird es Gerechtigkeit geben. Und deswegen glaube ich, das Beispiel von dir vorhin, ist eins von vielen, wo man sagen kann, okay, vielleicht muss ich nicht immer dafür sorgen, dass jetzt Gerechtigkeit entsteht. Es gibt ganz am Ende einen, der wird sich darum kümmern, ja, dass es so sein wird. Ja. Es gibt, also nebenbei bemerkt, ich habe auch bei der ganzen Situation natürlich gemerkt, wie wichtig das ist, vom Evangelium her zu denken. Nicht alle in den Topf zu schmeißen, ja, und so weiter. Und ihr kennt ja vielleicht die ganze politische Diskussion, auch den ganzen Aufruhr, den es da gab letztes Jahr in Chemnitz gerade und so. Ne, dass man dann nach wie vor vom Evangelium her denkt und sagt, ich möchte meine Mitmenschen annehmen, egal aus welcher Ecke die sie kommen. Und die können ja jetzt auch nicht dafür, dass es da eben dann solche Straftäter gibt. Der fünfte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, es gibt eine neue Schöpfung. Das stellt ja die Bibel am Ende ganz klar in Aussicht, eine Welt, in der Gerechtigkeit herrscht. Jede Träne wird von ihren Augen abgetrocknet werden und ähnliche Aussagen. Und eine Welt, wenn du dabei bist, wo du sagen kannst, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ja, auch wenn wir uns die nicht vorstellen können. Und das Sechste, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist, es gibt eine Perspektive für Israel. Das blenden wir als Christen allzu schnell aus, aber es ist immer Teil biblischer Zukunftserwartung. Das sind aus meiner Sicht die sechs Hauptpunkte. Alles andere sind Details, die nicht unwesentlich sind, weil sie auch Teil der Bibel sind, aber wo man meines Erachtens auch unterschiedliche Sichtweisen haben kann. Und wenn du die Paulusbriefe liest, wirst du merken, wie wichtig das für Paulus ist, immer wieder auszudrücken, ihr sollt untadelig sein bei der Ankunft des Herrn. Also Paulus möchte, dass seine Gemeinden, gerade auch die er gegründet hat, aber auch die anderen wie Römer und so weiter, Gemeinde in Rom, dass sie gut aussieht, die Gemeinde, wenn Jesus wiederkommt. Und deswegen das Bild von der Braut, ja, eine Braut, wo man sagt, ja, so wünscht er sich Gemeinde und tut viel dafür, dass Gemeinde tatsächlich ist und ist maßlos enttäuscht über Gemeinde, wenn sie es nicht so ist. Merkt man ja bei den Korinthern. Und jetzt ist es eben so, das ist für uns immer eine spannende Frage, also wie ist das jetzt genau? Manche sind ja der Meinung, dass Jesus eben erstmal unsichtbar wiederkommt und dann kommt die Entrückung. Die Christen, die sind dann weg im Himmel sozusagen und auf der Erde geht es weiter. Die Welt rast ins Verderben. Diese Szenerie hat sich, denke ich, bei vielen bei uns ganz tief eingeprägt. Ja, vielleicht kommt es so, man kann die Texte aber anders verstehen. Es gibt ja viele Bücher zum Thema und es gibt Filme, wo das spektakulär beschrieben wird, ja, wie da das Flugzeug fliegt und beide Piloten sind eben gerade Christen und dann sind sie plötzlich nicht mehr da. Ja, und das Flugzeug fliegt weiter, muss dafür sorgen, dass wenigstens der Co-Pilot atheistisch ist oder wie macht man das jetzt? Ja, also merkst du, es ist nicht abwegig, was ich jetzt gerade sage. In Amerika gibt es ein Versicherungsunternehmen, also ich habe gestaunt, als ich das hörte, bei dem kannst du Haustiere versichern für den Fall der Entrückung. Also weil die ja nicht dabei sind. Die sagen, wir garantieren, unsere Mitarbeiter sind 100% Atheisten. Ja, und wenn ihr Christen entrückt werdet, wir kümmern uns um eure Haustiere. Auf so eine Geschäftsidee muss erstmal kommen. Ja, gibt's alles. Ich möchte gern, und ich bin jetzt eigentlich schon so langsam dabei, zum Schluss zu kommen, an dieser Stelle mal noch einen Bibeltext einblenden oder Technik blendet ihn ein. Es ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Abvers 13. Ich lese es mal nach der Elberfelder Übersetzung, dass wir zum Schluss hier einfach mal noch den Eindruck eines Bibeltextes haben. Wir wollen euch aber, Brüder, also hier kann man auch getrost Geschwister übersetzen, das wäre vom Griechischen auch richtig, ne? Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Kurzes Päuschen an der Stelle. Ich habe ja über diese Fragen geforscht und hätte nicht damit gerechnet, wie pessimistisch Griechen da der damaligen Zeit in die Zukunft geblickt haben. Also ich habe mich mit griechischen Grabinschriften beschäftigt, was da draufsteht, so ein Pessimismus, der mir da entgegenschlägt. Ja? Also das hat mich regelrecht erschüttert. Wie kannst du denn so eine Haltung auf den Grabstein schreiben? Da schreibt man doch irgendwas Frohmachendes wenigstens noch drauf, ja? Aber nicht sowas. Und ich habe also auf Schritt und Tritt gemerkt, na, das ist jetzt nicht einfach nur Rhetorik von Paulus, sondern das ist wirklich so. Sie haben keine Hoffnung und die Hoffnung hat von Anfang an wesentlich zum Missionserfolg der Christen beigetragen, ja, weil sie Hoffnung haben. Wir wollen nicht, dass ihr wie die übrigen keine Hoffnung habt, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Das war ja so ein bisschen die Angst der Thessalonicher. Denn der Herr, der Kyrios, ja, der König, selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werdet wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Also Paulus rückt das nach meinem Verständnis gerade, die Verunsicherung, die in der Gemeinde herrschte, wegen dieser ganzen Hintergründe, wahrscheinlich dieser Todesfälle bereits in der Gemeinde. Für die Ausleger ist in dem Text die spannende Frage, wie ist denn das zu verstehen, mit dem diese kleine Formulierung, dem Herrn entgegen in die Luft. Und an der Stelle mal noch eine kleine Information, die man im Text nicht sehen kann im Deutschen, ja, die man aber im Griechischen sieht. Es steht dort das Wort Apanthesis. Eis Apanthesis to Kyrio, also zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und dieses Wort Apanthesis ist ein militärischer Begriff und meint die Situation, wenn ein Feldherr mit seiner Armee vor den Toren einer Stadt steht und die Stadt aufgibt und sagt, jeder Widerstand ist zwecklos, ja, wir brauchen uns jetzt nicht mehr verteidigen, es ist viel besser, wir geben auf, wir öffnen die Tore der Stadt, wir schicken eine Delegation raus zu dem Feldherrn und kommen mit dem Feldherrn zusammen wieder rein in die Stadt und übergeben ihm diese Stadt. Das ist das Bild, das ist das Wort, was mir auch plausibel erscheint. Ja, Gott, der Schöpfer, Jesus, der König, taucht auf vor den Toren dieser Welt. Und die Christen, die ihm die ganze Zeit eh schon nachgefolgt haben, sagen, wir empfangen dich als den König. Komm du in deine Schöpfung, die dir sowieso schon gehört. Es ist deine Schöpfung. Wir rollen dir den roten Teppich aus. Bitte komm rein in deine Schöpfung. Nimm in Empfang, was dir sowieso gehört. Wir leisten hier keinesfalls Widerstand, sondern ganz im Gegenteil. Wir empfangen dich als deinen, als den König dieser Welt. Und in dem Moment werden alle Menschen die Macht dieses Königs anerkennen müssen. Alle, die ihn sowieso schon anerkannt haben, wie auch alle, die es immer verweigert haben. Und genau darauf laufen wir zu. Wir bereiten uns mit unserem Leben darauf vor. Man kann unterschiedliche Sichtweisen im Blick auf diese Frage haben. Ja, also das ist mir auch gar nicht der entscheidende Punkt. Ja, man kann das unterschiedlich sehen, man kann den Text unterschiedlich verstehen, das geht. Ja, also von daher kann ich auch diese Sicht dieser Vorentrückung nachvollziehen. Ja, ich würde sie auch gar nicht bekämpfen wollen. Aber es geht letzten Endes darum, dass wir unseren König empfangen und ihm das geben, was ihm sowieso zusteht. Wir bereiten uns mit unserem Leben darauf vor, indem wir tun, was ihm gefällt, indem wir lassen, was ihm missfällt, indem wir das Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl ist ja ganz klar ein Zeichen auch dafür, dass Jesus Wiederkunft kommt. Ist heißt in 1. Korinther 11 ja in Vers 26, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und ich finde es gut und richtig, sich in diesem Moment des Abendmahls immer zu erinnern, einerseits an die Basis unseres Glaubens im Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi, davon kommen wir her und zugleich vorauszublicken auf diesen Moment, wir begegnen eines Tages unserem König und wir wollen uns vorbereiten, wir wollen den Gedanken wach halten und wollen, dass er keinesfalls in Vergessenheit gerät. Amen.